Schön mal wieder hier zu sein bei euch. Ich lese im Moment das Alte Testament und zwar da die Bücher der Chronik. Und früher dachte ich immer so, ach, so was Langweiliges, da kommt dann immer so, dann hat der König regiert und dann kam der König und dann hat der das gemacht und das hat mich nie so richtig begeistert. Aber man hat es halt trotzdem gelesen, weil es zur Bibel dazugehört und so. Und in der letzten Zeit lese ich das wieder, aber ich muss sagen, richtig mit Gewinn. Und ich finde das total interessant. Man sagt ja immer so, das Alte Testament ist das Bilderbuch für das Neue. Also das, was wir vom Neuen Testament, von Jesus wissen und von seiner Lehre und von all dem, was uns da wichtig ist, das wird eigentlich versinnbildlicht, veranschaulicht durch das Alte Testament. Deshalb, beides gehört zusammen. Ja, wir wollen nie das eine gegen das andere ausspielen, weil es ist beides Wort Gottes. Und ich möchte euch heute etwas von Hiskia erzählen. Hiskia war ein König von Juda. Damals war Israel geteilt in das Nord- und das Südreich. Das Südreich war Juda, das Nordreich hieß eben Israel. Und diese beiden Königreiche haben auch miteinander oder gegeneinander gekämpft, meistens. Die waren sich nicht grün. Und ja, es war wirklich so eine wechselvolle Geschichte bei den Königen. Einige waren echt gute Könige, die waren verantwortungsvoll, die waren auch gottesfürchtig, haben ihr Volk gut geführt, waren gute Leiter und andere waren gottlos, egoistisch, habgierig. Also es gab da alles so, ja, wie heute eben auch, ne? Und Hiskia, der lebte eben im 8. Jahrhundert vor Christi und er war wirklich ein guter König, ein gottesfürchtiger. Und interessant ist auch, die Bedeutung seines Namens, das bedeutet, der Herr ist meine Stärke. Und das zeigt sich eben auch in seinem Leben. Also der Name war ja nicht nur Schall und Rauch, das wissen wir, sondern der hat ja in der Bibel meistens eine Bedeutung. Sein Vater war Ahas, das war ein schlechter König, der hat sein Volk richtig abgewirtschaftet, richtig kaputt gemacht, kann man sagen. Ja, und jetzt kam dieser junge Mann. Sein Vater war tot und er übernahm jetzt das Königreich. Und das war eine ganz schwierige Situation. Und es das heißt, dass er als erstes den Tempel gereinigt hat von den heidnischen Kulten. Denn sein Vater und auch einige von seinen Vorfahren, die hatten es echt schlimm getrieben. Die hatten den Tempel Gottes für heidnische Zwecke missbraucht, haben da Götzenaltäre hingestellt und das war für die frommen Juden etwas ganz, ganz Schreckliches. Also davor haben die sich richtig geekelt. Man kann sich das gar nicht vielleicht so vorstellen jetzt, aber das war das Erste. Er hat erstmal diese ganzen fremden Götzen rausgeschmissen und hat den Priestern den Auftrag gegeben, reinigt den Tempel, stellt alles wieder her. Es war auch alles ein bisschen runtergekommen und seht mal zu, dass es wieder richtig schön wird hier, ein richtig schöner Tempel, wie er auch am Anfang war. So, und dann, als das gemacht war, da schickt er Boten ins ganze Land, um die Juden zum ersten Passa einzuladen. Und Passa war ja das Fest, quasi so, was wir heute mit Ostern verbinden. Aber für die Juden war das das Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Also diese großartige Geschichte, als sie nach den ganzen Plagen, weil der Pharao wollte sie ja erst nicht ziehen lassen, wo dann diese letzte Plage kommt, wo der Todesengel von Haus zu Haus geht und nur die Häuser der Juden wurden verschont, weil sie mit dem Blut des Lammes die Türpfosten bestrichen hatten. Und wir wissen jetzt, wir, die wir aus dem Neuen Testament kommen, was das bedeutet. Ja, das ist ein ganz tolles Bild auf Jesus, der auch das Passahlamm genannt wird und der auch für uns gestorben ist und sein Blut gegeben hat für unsere Erlösung. Also dieses wichtige, große Fest sollte zum ersten Mal wieder gefeiert werden, nach langer, langer Zeit. Und ich glaube, viele wussten gar nicht mehr von den Kindern, die da so aufgewachsen waren, die wussten gar nicht, Passa, was ist das denn, ne? Also stellt euch mal vor, wir würden Ostern feiern und die Hälfte der Bevölkerung wüsste gar nicht mehr, was Ostern ist, ne? Vielleicht ist es sogar heute schon so. Ich weiß es nicht, wenn man eine Umfrage machen würde, ne? Ja, irgendwie irgendwas mit Osterhasen ist da, ne? So, die hoppeln dann da so rum und verteilen die Eier oder keine Ahnung, was die Leute so sagen. Und Ja, so war es damals auch. Also es wiederholt sich eigentlich immer wieder, die Geschichte. Ne? Und dann lesen wir in 2. Chronik 30, Vers 6. Das können wir mal jetzt sehen. Ja, funktioniert's? Na, funktioniert doch nicht. Drücke ich falsch? Nee, funktioniert nicht. Bist du so nett? Genau, dann könnt ihr den Text nämlich mitlesen. 2. Chronik 30, Vers 6. Söhne Israels, kehrt um zu dem Herrn. Geht doch. Dankeschön. Kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Dann wird er umkehren zu euch. Also ein ganz klarer Ruf zur Buße, zur Umkehr. Oder wir sagen ja auch gerne Bekehrung. Das meint aber alles das Gleiche. Umkehr, das ist auch so ein frommer Begriff. Ja, wer weiß noch, was das heißt, ne? Wer spricht nur über Umkehr oder über Buße? Das sind so ganz schwierige Wörter. Und ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass ein Bundeskanzler oder ein Präsident in Deutschland dazu aufgerufen hätte. Sagt, kehrt um, Leute, und schickt auch noch Boten durchs ganze Land, von Stadt zu Stadt, von Haus zu Haus. Sagt, ihr müsst umkehren wieder zum Gott Israels. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Dann wird man wahrscheinlich hier Köpfchen zeigen oder Vögelchen oder was. Also, was heißt denn das überhaupt? Umkehren? Umkehren macht ja dann nur Sinn, wenn man auf dem falschen Weg ist. Also, wenn man in die falsche Richtung geht. So ungefähr, wie wenn man irgendwo Urlaub macht, wo man sich nicht auskennt und fragt dann nach langem Hin- und Hergefahren endlich mal, überwindet man sich dann jemanden zu fragen. Ja, wo geht's denn da und dahin? Und der sagt, oh, da sind sie ganz verkehrt, da müsst ihr erstmal wieder 10 Kilometer zurückfahren. Na, jo, dann ist die Laune gut, ne? Und aber so ist es dann ja, ne? Das nützt nichts, immer weiter zu fahren, so ganz stur, wenn man sich immer weiter vom Ziel entfernt. Da muss man wieder umkehren. Ja, dann turn around, wieder zurück, auch wenn es einem schwerfällt. Manfred Siebert hat mal so ein Lied darüber gemacht, und er sagte, ja, das ist so, wie wenn ein Mann in einem Zug sitzt und man sagt ihm, ja, dein Fahrschein ist zwar richtig, aber der Zug, in dem du sitzt, das ist der falsche, ne? Ja, Pech gehabt, ne? Aber so ist es, da muss man wieder raus, aussteigen und wieder zurück. Und so ist das auch manchmal in unserer Beziehung zu Gott. Ja, manchmal müssen wir umkehren. Und das sage ich jetzt nicht nur für die, die Gott noch gar nicht kennen und die gar keine Christen sind, sondern auch für uns Christen ist Umkehren immer wieder dran. Immer wieder dran. Und für Hiskia damals lag das ganz klar auf der Hand, dass das Volk umkehren müsste, weil sein Vater, der hat das Volk wirklich in die Irre geführt, in den Götzendienst. Der hat gesagt, ja, ihr müsst hier zu den Baals Tempeln, da müsst ihr hinpilgern, dann müsst ihr den Baal anbeten und die, wie die alle hießen. Und dann wird vielleicht, dann wird die Ernte auch besser und dann werdet ihr wieder gesund und was weiß ich, was er ihnen alles versprochen hatte. Und dann wurden diese Götzen auch befragt, wenn es um wichtige Entscheidungen ging. Und Er hat das Volk richtig von einem lebendigen Gott weggeführt. Ja, den hatten sie ja. Sie waren ja das Volk Gottes. Also sie hatten ja dieses Vorrecht, wirklich zu sagen, ja, wir haben den lebendigen Gott, ne? Jahwe, der ja zu unseren Vätern immer wieder geredet hat, der die Propheten geschickt hat. Wir haben sein Wort. Also das Volk Israel war bevorzugt und trotzdem haben sie Gott fallen lassen. Sie haben sich abgewandt von ihm. Die haben sich dem Götzendienst zugewandt. Und als Folge dieses Abfalls von Gott war das Land in furchtbare Kriege hineingeführt worden, sinnlose Kriege, in Abhängigkeiten von fremden Völkern. Man musste Tribut zahlen. Man kann sagen, das Volk war religiös, moralisch und wirtschaftlich runtergekommen. Es war nur noch ein Schatten der einzigen Herrlichkeit, die es unter David und Salomo hatte. Und jetzt kommt ein König und er sagt, ihr müsst umkehren. Ihr müsst umkehren, wieder zu Jahwe, zu unserem Gott, zu unserem eigentlichen Gott, zum lebendigen Gott, der Gott unserer Väter. Und dann, und das ist jetzt ganz interessant, dann wird er, also Gott umkehren zu euch. Was heißt das denn? Das heißt, wir Menschen, wir haben eine Bringeschuld. Ja, wir stellen manchmal das Unterste zu Oberst und denken, Gott hätte eine Bringeschuld. Ja, Gott, du musst uns doch segnen, ne? Nein, muss Gott nicht. Ja, aber Gott, du musst doch jetzt, uns geht so schlecht und jetzt komm noch mal bitte schnell, erlöse uns von dem blöden Coronavirus und hilf uns und heile uns und wir brauchen noch mehr Finanzen und Herr, du siehst das doch und ist das so? Muss Gott das tun? Muss Gott uns segnen? Nein, er muss uns nicht segnen. Er segnet uns gerne. Ja, er ist ein segnender Gott. Das ist richtig. Aber wir haben Gott verlassen. Gott hat nicht uns verlassen. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn wahrscheinlich, ne? Was Jesus in Lukas 15 erzählt. Der Sohn sagte zum Vater, gib mir das Geld, was mir zusteht, ich will weg hier, mir ist das alles zu langweilig und zu öde und ich hau ab. Der Vater hat ihn ziehen lassen. Was soll er auch machen, ne? Kann ihn ja nicht einsperren. Und dann verplempert er sein Geld und ihr kennt die Geschichte. Was hat der Vater gemacht? Hat er sich ins Auto gesetzt und ist die ganzen Kneipen abgeklappert, ob er seinen Sohn irgendwo findet? Und am besten noch in die fremden Länder und überall rumgefragt. Nee, hat er nicht. Er hat aber eins getan, hat auf seinen Sohn gewartet. Versteht ihr? Der Sohn hatte die Bringeschuld, denn er ist weggegangen. Der Vater hat nichts falsch gemacht. Er hat seinen Sohn immer noch lieb. Und er hofft, dass jeden Tag hofft er, dass er wiederkommt. Und deshalb müssen wir umkehren. Gott muss nicht umkehren zu uns. Wir müssen umkehren zu ihm. Wir haben ihn verlassen. Wir waren treulos. Wir haben gesündigt. Nicht Gott. Gott hat nichts falsch gemacht. Ja, ich sage das nur, weil manchmal wird das so verdreht. Und so wie Ingolf Elzel einmal sagte, Gott wird so in diese Rolle des Oberkellners reingezwängt. Ja, und sagen, Herr Ober, hier, ne? Ich brauche noch ein Getränk und ich möchte Nummer 16 bestellen. Und Ingolf Elzel fragt so bezeichnend, ja, in welcher Beziehung stehen wir denn zum Kellner eigentlich? Also wenn man da überhaupt von einer Beziehung sprechen kann, ne? Ja, ist schön, wenn der Kellner einem dann das Essen bringt. Dankeschön, bitteschön, dann ist der Kellner wieder weg. Haben wir da eine Beziehung aufgebaut? Nee, ne? Das kann man nicht, wirklich nicht Beziehung nennen. Aber so gehen wir manchmal mit Gott um. Ja, wenn es uns schlecht geht, dann schnippen wir mit dem Finger und sagen, Gott, jetzt brauche ich dich mal schnell, komm mal bitte und gib mir dies und gib mir das und gib mir jenes. Und ist es das, was Gott möchte? Ist es das, was wir eine Beziehung mit Gott nennen? Nee, bei weitem nicht. Ich kann auch nirgendwo in der Bibel finden, dass Gott Kellner genannt wird, sondern er wird Vater genannt. Ein Vater hat mit seinem Sohn eine Beziehung. Er kennt ihn. Er wohnt mit ihm zusammen in einem Haus, in einer Familie. Sie reden miteinander. Sie machen was zusammen. Sie kennen ihre Sorgen und ihre Hoffnungen und ihre Freude. Das teilen sie. Und das alles gehört zu einer Beziehung. Diese Gedanken sind wichtig, um zu verstehen, warum wir umkehren sollen. Warum das auch uns gilt und nicht nur irgendwelchen Heiden in irgendeinem Land oder so oder ganz schlimmen, schlechten Menschen. Nein, das gilt uns allen. In Vers 7 geht das weiter, dieser Ruf der Umkehr. Hiskia sagt, seid nicht wie eure Väter und Brüder, die treulos waren. Und die Bibel nennt die Gottlosigkeit oft auch Treulosigkeit. Warum? Weil Gott einen Bund mit uns geschlossen hat. Und nicht nur einen, sondern wenn man die Bibel liest, immer wieder schließt Gott einen Bund mit den Menschen, macht immer wieder einen neuen Anfang und sagt, ich bin euer Gott, ich bin für euch da, ich bin treu, ich stehe zu meinem Wort. Leute, ich biete euch meine Hand an, ich biete euch meinen Segen an. Ich möchte mit euch eine Beziehung haben. Ja, und nicht nur heute und nicht nur morgen, sondern bis in Ewigkeit, alle Zeit. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Und dann bietet Gott seine Hand ein und sagt, wollt ihr auch in diesen Bund eintreten? Ja, weil zu einem Bund gehören immer zwei Parteien. Und dann hat das Volk gesagt, ja, wir wollen. Und dann kam so eine Erneuerung, ging durchs Land und alles wurde wieder gut und schön und das hat es immer wieder gegeben. Auch hier in der deutschen Kirchengeschichte und in der europäischen Kirchengeschichte immer wieder gab es Erneuerung, wo die Leute zur Besinnung kamen, wo sie sagten, ja, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Ja, wir müssen gar nicht so weit zurückblättern. Geht mal bis 1945, wo die Kirchen voll waren, wo gar nicht alle reinpassten. Sie standen draußen und sie haben geweint und haben ihre Knie gebeugt, haben gesagt, wir waren treulos, wir haben falsch gehandelt, wir haben schreckliche Dinge getan. Herr, vergib uns. Und da war eine Erweckung bis in die 50er, 60er Jahre hinein in Deutschland. Viele Gemeinden sind entstanden. Viele Gemeinden sind gewachsen und viele Menschen haben sich bekehrt und sind wieder in diesen Bund mit Gott eingetreten. Ja, aber einen Bund kann man auch verlassen. Man kann treulos sein gegen diesen Bund und sagen, ja, irgendwie, da, vielleicht gibt es auch noch andere Götter und irgendwie passt uns das alles nicht mehr so und ist uns zu langweilig und wir gucken doch jetzt mal, was sonst noch so gibt. Und dann gibt es ja immer ein großes Angebot, ne, auf dem Markt der Möglichkeiten. Ja, und dann werden wir treulos. Wir kennen das ja auch von der Ehe, ne? Diesen Begriff Treue, wie wichtig das ist. Ja, man kann ja seinen Ehepartner nicht einsperren, sondern man lebt von diesem gegenseitigen Treueversprechen. Und sobald die Treue gebrochen wird, ist die Ehe sehr stark in Gefahr. Ganz klar. Und so ist es auch zwischen uns und Gott. Es ist eine freiwillige Einverständniserklärung, die aber immer wieder auch irgendwie erneuert werden muss, wo beide auch gefragt sind. Und wie gesagt, von Gottes Seite gibt es keine Treulosigkeit. Gott kann nicht untreu sein. Dann wäre er nicht mehr Gott. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Aber wir können schon treulos sein. Wir sind durchaus in der Lage. Und wir sind es leider auch immer wieder. Verhärtet eure Nacken nicht, heißt es hier weiter. Und das ist so ein Bild, ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht viel erklären, ne? So ein harter Nacken, was das bedeutet. Oder hier in Westfalen sagt man auch Sturkopf, ne? Soll es auch geben. Ja, Leute, die sich innerlich verhärten, die sagen, nein, ich will nicht. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich weiß schon, wie das geht. Gott, ich brauche dich nicht. Ich will nicht, dass du mir immer reinredest. Ich gehe meinen eigenen Weg und Und manchmal redet man oder denkt man so, ja, wenn dann die Not kommt, dann werden die Leute wieder weich, denn dann kommen sie wieder zu Gott. Und ja, manchmal ist das so. Und letztes, so vor einem Jahr, haben auch viele, auch ich, gedacht, boah, jetzt gibt's Erweckung. Sowas haben wir noch nie erlebt, eine Pandemie mit solchen Auswirkungen in der ganzen Welt. Und jetzt fangen die Leute wieder an, Gott zu suchen und zu beten. Und vielleicht war es auch eine kurze Zeit so. Ja, irgendwie war schon so eine Ernsthaftigkeit da. Und dann, so im Sommer, irgendwann kam die Ernüchterung. Ne? Doch nicht. Ja, es ist unterschiedlich. Von Hiskias Vater zum Beispiel heißt es, in der Zeit seiner Bedrängnis handelte er noch treuloser gegen den Herrn. Interessant, ne? Die einen treibt die Not zu Gott, die anderen treibt sie von Gott weg. Auch Jesus hat mit diesem Phänomen sehr viel zu tun gehabt. Immer wieder zu kämpfen mit den Pharisäern. Jeden Tag kamen die wieder an und piesackten ihn und ärgerten ihn. Und sie sahen ja genauso die Zeichen und Wunder, die er getan hat, wie die anderen Menschen. Die hatten genauso Augen im Kopf und Ohren. Und trotzdem haben sie ihn nicht akzeptiert. Sie wollten einfach nicht. Das passte ihnen nicht, dass Jesus der Messias ist. Das ging ihnen sowas gegen den Strich. Die haben die Augen lieber zugehalten und die Ohren zugehalten. Die wollten das nicht akzeptieren. Die wollten es nicht sehen. Und deshalb hatte Jesus so große Probleme mit ihm, weil wenn man sich so verhärtet, wenn man seinen Nacken so hart macht, da kann man reden wie zum Pferd, da kommt einfach nichts an. Er hat die Herzen der Menschen, dieser Pharisäer, nicht erreichen können. Das war schon heftig, ne? Wenn der Sohn Gottes selber da ist und predigt und heilt und Wunder tut und alles Mögliche macht. Und ja, die Leute wollten nicht. Verhärtet eure Nacken nicht. Und dann diese schöne Einladung, gebt dem Herrn die Hand, kommt zu seinem Heiligtum. Ich finde, das ist ein schönes Bild, weil wenn man das sich vorstellt, ist ja klar, dass Gott schon die Hand ausgestreckt hält. Sonst macht das ja gar keinen Sinn, ne? Gebt dem Herrn die Hand, ja, welche Hand denn? Ja, die Hand, die schon da ist, die sich schon uns entgegenstreckt. Er beugt sie zu uns herab und gibt uns die Hand. Sagt, komm, hier, schlag ein. So ist Gott. Aber wir dürfen, ist eigentlich besser ausgedrückt, wir dürfen dann aber auch kommen. Ja, wir können nicht auf unserem Platz sitzen bleiben und sagen, ja, wenn Gott mich segnen will, kann er ja machen. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass da viel passieren wird mit so einer Einstellung. Ja, ich sag's doch mal, wir sind ja weggelaufen. Wir müssen auch wieder zurückkommen. Und das ist die freundliche Einladung, die Hiskia hier im Namen Gottes ausspricht. Gebt dem Herrn die Hand. Schlag doch wieder ein. Erneuere deinen Bund. Erneuere deine Liebe zu Gott. Gott hat sich nicht verhärtet. Er liebt die Menschen immer noch genauso. Er wartet auf uns. Und Jesus Christus, das hast du sicher auch schon mal gehört, er wird auch die personifizierte, ausgestreckte Hand Gottes genannt. In Jesus, in seinem Sohn, hat Gott allen Menschen gezeigt, bitteschön, hier, da ist mein Sohn, der ist für euch gegeben, für euch alle, für alle Menschen, ohne Unterschied. Deutlicher kann man es nicht machen. Und wenn Hiskia sagt, kommt zu seinem Heiligtum, meinte er damals den Tempel natürlich, den Tempel in Jerusalem. Da war Gott gegenwärtig. Da war er personenhaft gegenwärtig. Im Neuen Testament gibt es keinen Tempel mehr, aber da gibt es Jesus, seinen Sohn. Und er ist das Allerheiligste, was Gott dieser Welt geben konnte. Und jetzt ist er da, immer noch da, auch wenn nicht, leider nicht mehr in Person, aber durch den Heiligen Geist ist er immer noch hier, in dieser Welt. Und er ist heiliger als jeder Tempel und jedes Kirchengebäude. Dient dem Herrn, heißt es dann weiter. Und da wird Umkehr konkret, da wird sie ganz praktisch und erfahrbar. Ja, wir möchten ja hier nicht nur, wie man so schön sagt, Kanzelreden vom Stapel lassen und sagen, ja, es war alles richtig, was heute gesagt wurde, und dann gehen wir nach Hause und es bleibt alles beim Alten. Also ich glaube, kein Prediger wäre damit zufrieden, sondern es muss ja etwas bewirken. Es muss sich ja etwas ändern in unserem Leben. Und wenn wir anfangen, Gott zu dienen, dann wird das immer so klar. Wenn jemand kommt, so wie letzte Woche kam eine Schwester zu mir aus der Gemeinde, die ist erst seit anderthalb Jahren gläubig ungefähr, und sagte, oh Martin, ich möchte so gerne was für kranke Menschen tun. Kannst du mir einen Tipp geben? Ich würde so gerne Kranke besuchen. Dann habe ich gesagt, ja, wir haben hier ein Krankenhaus, da gibt es auch eine Krankenhausseelsorge. Und geh doch da einfach mal hin und melde dich. Und das hat sie direkt am selben Tag getan. Das fand ich ganz toll. Und sagte, ja, ich habe da so ein gutes Gespräch gehabt, da war evangelischer Seelsorger und habe mit dem geredet, wie man das machen kann. Und das nur so ein Beispiel. Ne? Es gibt tausend Sachen, wie wir Gott dienen können. Und das heißt ja nicht nur hier, dass man am Sonntag morgen hier etwas vorne hier tut oder so, sondern das meiste, wo im Reich Gottes gedient wird, das ist ja hinter den Kulissen und während der Woche im Alltag. Dient dem Herrn. Und ich glaube, jeder, der es ernst meint mit Gott, der wird das auch gerne wollen. Ja, nicht aus einem Zwang heraus. Also Ja, ich betone das immer gerne, diese Reihenfolge, weil es gibt da so viele Missverständnisse. Ja, ich muss also Gott dienen, damit er mich liebt. Nein, falsch. Gott liebt mich. Und deshalb diene ich ihm. Ja, als Reaktion auf seine Liebe, auf diese tolle Erfahrung, dass ich angenommen bin, dass er mir vergeben hat, dass ich sein Kind sein darf. Da möchte ich gerne auch was für ihn tun. So ist es. Das ist die richtige Reihenfolge, ganz wichtig. Dient dem Herrn mit Freuden, steht mehrmals in der Bibel. Ja, nicht weil es mir jemand aufgebrummt hat oder mich genötigt hat oder wie auch immer. Ja? So. Denn wenn ihr umkehrt, dann werden eure Familien Barmherzigkeit finden. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr. Er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Wie schön. Der Segen wirkt sich auf unsere Familien aus. Ja, es ist, Gott sieht uns nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch immer als Teil einer Familie. Eine Ehe, Kinder, Enkel. Und die alle sind eingeschlossen. Wir haben es ja eben schon hier gehört von Klaus, ne? Wie wunderbar das ist, wenn sich das fortpflanzt. Wenn man den anderen mitnehmen kann und sagt, komm, ich nehme dich mal an die Hand und wir gehen gemeinsam zum Herrn. Wir gehen gemeinsam zum Gottesdienst oder wir gehen gemeinsam ins Gebet. Und Gott hat das ja auch verheißen, dass er unsere Geschlechter sogar segnen will, bis ins tausendste Glied. Ich muss sagen, das geht über mein Vorstellungsvermögen, aber ich glaube das, was Gott sagt. Und das ist doch eine tolle Perspektive. Überleg mal, wenn wir gar nicht mehr leben, dann wird der Segen immer noch weitergehen. Ja? Der Segen geht weiter. Auf die Kinder, auf die Enkelkinder und so weiter. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr. Er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Und dieser Begriff des Angesichtes, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, warum das in der Bibel steht? Unsere Angesichter sind ja im Moment alle so ein bisschen verdeckt, ne? Meins könnt ihr gerade mal sehen. Und wenn ich das Gesicht des anderen gut erkennen kann, dann bin ich ihm nahe. Ja? Wenn ich noch seine kleinen Lachfältchen erkennen kann oder seine Sorgenfalten, dann bin ich ihm nahe. Und das genau ist damit gemeint. Gott wendet sein Angesicht uns zu, er ist uns nahe. Ja, er ist nicht irgendwo nur in der Ferne so als Silhouette zu erkennen, sondern er möchte uns nahe sein. Und das ist, kann man wirklich sagen, ja, das Wesen Gottes, dass er sich danach sehnt, Gemeinschaft zu haben mit uns, mit dir. Ja, mit dir auch. Vielleicht hast du da noch nie drüber nachgedacht. Aber Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ja, vielleicht denkst du, naja, da sind doch noch ein paar Milliarden andere Menschen. Reichen die ihm denn nicht? Nein, er möchte mit dir Gemeinschaft haben, weil er dich liebt und dich auch geschaffen hat. Und du bist für ihn etwas Besonderes. Wie schön ist das. Er hat dieses Bedürfnis. Und deshalb ruft er uns zur Umkehr. Er will uns nicht damit ärgern. Nein, er will uns wieder bei sich haben, in seiner Nähe, in seiner Familie. Und deshalb hat er sich dieses großartige Heilswerk ausgedacht mit seinem Sohn, mit der Gemeinde, mit dem Heiligen Geist, mit seinem Wort. All diese Dinge, die zusammengreifen und zusammenarbeiten mit dem einen Ziel, wieder Menschen zurückzubringen in seine Nähe. In die Vergebung, in die Annahme Gottes. Und vielleicht hat Gott dich heute berührt. Das würde mich so freuen, dass du auch dieses Bedürfnis hast. Dass das wieder wach geworden ist. Ja, ich merke so, mir ist was verloren gegangen. Ich glaube zwar irgendwie an Gott, aber ich spüre gar nicht mehr so diese Nähe. Ich bete kaum noch. Ich merke gar nicht mehr so diese Freude oder dieses Bedürfnis. Und Mensch, da möchte ich auch mal wieder hin. Das habe ich doch schon mal erlebt. Ja, vielleicht erinnerst du dich wieder daran. Wunderbar. Das macht der Heilige Geist, das macht nicht ich. Das ist der Heilige Geist, wenn da etwas aufgewacht ist, aufgeweckt ist. dann geh dem nach, ja, glaub, dass das wirklich Gott ist, der jetzt redet. Er hat das Bedürfnis nach uns. Und wir haben auch das Bedürfnis nach ihm. Wenn wir ehrlich sind, haben wir das. Wir alle sehen uns nach dem Vater raus. Oft decken wir das so zu mit anderen Sachen, und das muss jetzt gar nicht dieser Götzendienst sein, den ich eben beschrieben habe. Das können auch viele andere Dinge sein, auch Konsum oder ja, was weiß ich. So vieles gibt es, womit wir versuchen, dieses Bedürfnis zu stillen. Aber Augustinus hat das schon so schön ausgedrückt: Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und dann möchte ich euch noch kurz sagen, wie es weiterging. Also Hiskia hat diese Boten durchs Land geschickt und die haben das überall verkündigt, kehrt um zu dem Herrn und so. Und dann erleben sie, was? Die große Erweckung? Nee, leider nicht. Zumindest nicht sofort. Sondern erstmal heißt es hier, Vers 10, also ich bin immer noch bei 2. Chronik 30. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Oh. Hat doch nicht so reingehauen, die Botschaft. Kennen wir das irgendwie? Also ich kenne das sehr gut, wenn man das Evangelium verkündigt, wenn man sich zum Beispiel auf die Straße stellt oder bei irgendeiner Feier oder so mit Menschen ins Gespräch kommt und ihnen was von Jesus erzählt. Ja, da wird dann so gespöttelt und gelacht. Erzählst du uns denn da, das glaubst du doch wohl nicht wirklich und so, ne? Leute, das war damals genau so. Ja, vielleicht ist es ein Trost, ich weiß nicht. Aber es gab auch die anderen Reaktionen. Nämlich, dass es heißt, dass andere sich demütigten und sie kamen nach Jerusalem. Auch über Juda kam die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, den Befehl des Königs und der Obersten auszuführen nach dem Wort des Herrn. So versammelte sich eine Menge Volk in Jerusalem, um das Fest der ungesäuerten Brote im 2. Monat zu feiern. Eine sehr große Versammlung. Und sie machten sich auf und schafften die Altäre weg, die in Jerusalem waren. Auch alle Räucheraltäre schafften sie weg und warfen sie in den Bach Kidron. Und dann schlachtete man das Passa, dann feierte man das Passa. Also, da war der Wunsch, dass man Gott gemeinsam wieder gehorchte, dass man ihm diente. Und die ganzen Götzenaltäre, diese Gräuel, die hat man alle auf den Müll geworfen. Ja, damals war dieses Kidron-Tal, das war so der Müllplatz. Und da hat man die ganzen Sachen hingeschmissen und kaputt gemacht. Man wollte einfach nichts mehr damit zu tun haben. Wunderbar. Da gehört es hin, auf den Schrott. Und das war eine Bewegung, das finde ich so schön, das war nicht von oben angeordnet, dass Hiskia sagte so, und jeder nimmt jetzt einen Götzenaltar und trägt ihn dahin. Nein, das haben die von alleine getan. Weil das war wirklich eine Bewegung, das war eine Erweckung. Die haben gemerkt, das passt jetzt nicht mehr zu uns, das wollen wir nicht mehr. Und dann geht das weiter hier, Vers 18 und 20. Da heißt es, dass Gott Vergebung schenkte und Heilung für alle, die Gott suchten. Und ich glaube, die bedeutendste Heilung ist nicht, dass jemand von Krebs geheilt wird oder von irgendwelchen anderen Krankheiten, sondern die größte Heilung ist immer die, wenn Herzen wieder gesund werden, wenn Haltung in Ordnung kommen, oder? Ist das nicht so? Im Übrigen finde ich auch, es ist viel schwerer als das, wenn man Bein gebrochen hat, ja gut, dann weiß man, nach 6 Wochen ist es wieder fertig, ne? Ist wieder heil. Aber wenn jemand sich eine falsche Haltung angewöhnt hat, zu Gott, ja, vielleicht diese Oberkellnerhaltung oder was weiß ich, gibt noch viele andere falsche Haltungen, die wir einnehmen können. Das bedarf auch einer Heilung, die echt tief geht, die durch unser Herz geht. Stolz, Neid, Verbitterung, dieser harte Nacken, ja, all das hat Gott geheilt, weil sie wieder zurückkam zu ihrem himmlischen Vater. Und dann zum Schluss endet dieses Kapitel in einer riesigen Party. Es heißt hier ab Vers 21, dass sie nach Jerusalem kamen, dass sie das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang feierten. Haben wir schon mal 7 Tage etwas gefeiert? Ich weiß nicht, glaub nicht. Und die Leviten und die Priester lobten den Herrn Tag für Tag mit den Instrumenten des Lobes, der Macht des Herrn. Da war ein Lobpreis, das erscholl durch die ganze Stadt. Da war richtig was los, Leute. Und als sie so schön am Feiern waren, beschloss die ganze Versammlung, nochmal 7 weitere Tage zu feiern. Und sie feierten mit Freuden, heißt es hier. Und der König spendete nochmal 1000 Stiere und 7000 Schafe, die wurden gegrillt. Also das war eine riesenhafte Party hier. Und so freute sich die ganze Versammlung von Juda und die Priester und die Leviten für die ganze Versammlung, die von Israel gekommen war. Und auch die Fremden, die aus dem Land Israel gekommen waren, haben mitgefeiert, haben sich mitgefreut. Und wisst ihr, die Juden, die können wirklich feiern. Also ich war schon 2 Mal in Israel und da kriegt man das ein bisschen mit. Da denkt man, oh Mann, da können wir uns auch eine Scheibe abschneiden. Wenn die feiern, dann geht wirklich die Post ab. Und das ist das, was Gott sich wünscht mit uns. Ja, er möchte auch mit uns wieder echt sich freuen. Er möchte Gemeinschaft haben. Er möchte, dass diese Freude auch aus allen Knopflöchern rausstrahlt, weil wir ihn erleben, weil wir spüren, wie gut er uns tut. Und dass er uns wieder zusammenbringt. Lass mich das nochmal zusammenfassen kurz. Dieser Ruf zur Umkehr, ja. Kehrt um zu dem Herrn, dann wird er auch umkehren zu euch. Seid nicht treulos, verhärtet euch nicht. Gebt dem Herrn die Hand und dient ihm. Und ich würde jetzt gerne noch mit euch beten, mit uns beten. Ja, Jesus. Herr, du rufst uns immer wieder zu dir, in die Gemeinschaft zurück, in das Vaterhaus zurück. Und wir merken auch, wir brauchen das, Herr. Wir haben es nötig, immer wieder umzukehren, Herr. Wir sind von dir weggegangen, nicht du von uns, sondern wir haben uns entfernt, Herr. Wir haben gedacht, dass wir es auch ohne dich irgendwie hinkriegen, dass wir schon Bescheid wissen. Und wir wollten eigentlich nur noch so deinen Segen für unsere Wege, Herr. Aber wir haben gar nicht mehr gefragt, was deine Wege sind. Und bitte vergib mir, Herr, und vergib uns, wo wir das getan haben, wo wir uns von dir entfernt haben, anstatt einfach bei dir zu bleiben. O Jesus, und ich danke dir aber, dass du uns heute das gesagt hast, durch dein Wort, durch diesen König Hiskia, hast du uns wieder zu dir gerufen, Herr, in deine Gemeinschaft, in deinen Bund. Und Herr, wir wissen, wenn wir ehrlich sind, es gibt nichts Besseres für uns, als da zu sein, in deiner Nähe, als Teil deines Bundes, deines Volkes zu sein, Herr. O Jesus, und ich wünsche mir so, dass wir das echt ins Herz bekommen, dass wir wieder begeistert werden von dir, dass wir wieder, ja, dir gerne dienen, von Herzen her, nicht weil es nur irgendeine Pflicht ist, nicht weil uns irgendjemand dazu ermahnt hat, sondern, ja, weil wir es gerne tun, weil wir dich lieben, von ganzem Herzen. O Jesus, erneuere das wieder in uns, ja, dass dieser Ruf an unser Herz reinkommt, nicht nur im Verstand ist, Herr. Hilf uns doch bitte. Segne uns. Darum bitte ich dich, Herr. Amen.